Ja, herzliches, schönen guten Morgen euch. Ja. Bin froh, dass wir das Wort Gottes lesen dürfen, vom Tisch des Herrn nehmen dürfen, leben dürfen davon. Diese Woche war ja für ein ganzes Land eine entscheidende Woche. England hat darüber abgestimmt, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Und sie haben Europa den Rücken gekehrt. Wenn man das so sagen darf, ca. 52% haben für den Austritt gestimmt. Analog 48% wollten eigentlich bleiben. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe zu sagen, ob das gut oder schlecht war. Und auch nicht, auf wen sich das vielleicht gut auswirkt oder schlecht auswirkt. Viele Stimmen haben wir gehört in diesen Tagen. Wir wissen nicht, wer gewinnt. Und wer verliert in dem Ganzen? Jede der beiden Gruppen hat viele Argumente gehabt, echte oder vermeintliche Vorteile hinausposant, die Zukunft wird es zeigen. Aber diese Welt steht eigentlich vor einer ganz anderen Wahl, die noch viel, viel größere Auswirkungen hat. Diese Welt und jeder Mensch. Nur ist da ein ganz erheblicher Unterschied zwischen dem, was in England passiert ist und die Folgen davon und dem, wie es uns das Wort Gottes heute zeigt. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir sind ja im Johannesevangelium und es schadet nicht, wenn ihr dazu aufsteht, ganz im Gegenteil, bitte euch aufzustehen. Wir sind im dritten Kapitel und ab Vers 22. Wir haben ja letzte Woche gehört, das Gespräch mit Nikodemus, das Nachgespräch, das Jesus geführt hat. Und das war in Jerusalem und auch ein Wunder und die Reinigung des Tempels, das Freimachen wieder für die Heiden, den Vorhof. Aber jetzt sind wir woanders. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch. Und zwar in Enon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war, und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. O danke, Herr, für dein Wort, für dein lebendiges Wort, für dein lebensspendendes Wort. Und danke für die in erster Linie, Herr Jesus. Amen. Ja, Jesus hat nach seiner Taufe öffentlich zu wirken begonnen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wunder sind geschehen, Tempelreinigung, vieles andere. Und jetzt zieht er sich zurück aus Jerusalem in das Land Judäa. Und zwar vermutlich dorthin, wo vorher auch Johannes der Täufer schon getauft hat. Also wir haben es mit zwei Johannes zu tun. Einmal der Johannes der Täufer, der ist da im Gespräch. Und der redet da und um den geht es da im Wesentlichen. Johannes der Täufer, das war ein gewaltiger Prediger, wirklich. Von Gott berufen. Er weiß, was es heißt, niemand kann etwas selber nehmen. Was Himmlisches, was Geistliches, das muss ihm von Gott gegeben sein. Und er hat zu den Volksmassen gesprochen und alle Schichten zum Umdenken aufgefordert, zur Buße gleichzeitig dauernd auf den hingewiesen, der nach ihm kommt. Ja, immer und immer wieder. Getauft hat er dann diejenigen, die wirklich umgedacht haben, Buße getan haben, ihre Sünden bekannt haben. Wir waren da ja unlängst in diesem Theaterstück da, wo das auch doch herausgekommen ist, kehrt um, in, wie hat der Ort geheißen? Rheinbach, ja, einige waren mit dabei. Und ja, und wie gesagt, es hat vermutlich niemanden in Israel gegeben, der nicht mindestens gehört hat von Johannes und dem Täufer und dieser Botschaft. Das ist über das Land gegangen, so gewaltig, wie eine Welle. Und aus allen Winkeln sind die Leute gekommen, ja, über die Landesgrenzen hinweg. Und um ihn herum hat sie eine Jüngerschar gebildet. Und dann war der Augenblick, wo derjenige, auf den er immer hingewiesen hat, vor ihm steht. Ja? Sie haben sie nicht abgesprochen. Jesus hat ihn auch nie ausgewählt, offiziell als Pressesprecher oder sonst was, sondern das hat Gott vorher schon ganz präzise vorbereitet. Ja. Und dann sagt ihm Johannes der Täufer, siehe, das, dieser Mann ist Gottes Lamm, der der Weltsünde trägt. Der ist es, auf den ich hingewiesen habe, der nach mir kommen soll, wo ich nur der Wegbereiter bin. Und jetzt ist die Situation so, dass Johannes auch noch tauft, aber nicht mehr dort, wo er immer getauft hat, sondern in Galiläa. Das ist, wenn wir uns den Jordan vorstellen, zwischen See Genezareth und Toten Meer, dann ist es jetzt im oberen Drittel, nähe Salim. Und dort, wo viel Wasser steht da. Und fünf Quellen hat es dort auch noch gegeben, habe ich nachgelesen wo. Und dort hat Johannes nun getauft. Und gleichzeitig hat Jesus getauft. Nicht Jesus selber, wenn wir jetzt viertes Kapitel lesen würden, sondern seine Jünger haben getauft. Also es gibt zwei Taufen gleichzeitig. Mit derselben Zielrichtung vielleicht. Das war nicht lang, wir wissen nicht den Zeitraum. Dann ist Johannes der Täufer gefangen genommen worden und schlussendlich ermordet worden. Ja, also Jesus und seine Jünger taufen herunten noch und Johannes tauft oben. Und dann kommt es zur Situation, dass ein Jude kommt zu den Jüngern vom Johannes, dem Täufer jetzt, und da fangen sie zum Diskutieren an, welche Taufe denn jetzt die bessere wäre. Die, die Jesus jetzt da praktiziert unten, oder die, die Johannes die ganze Zeit schon praktiziert, diesen Ruf zur Umkehr und dieses Bekenntnis, ja, bin Sünder, möchte neu beginnen. Und sie werden, die Jünger und dieser Jude, werden sie nicht einig, finden keine Lösung. Jetzt gehen sie direkt zu Johannes, ja. Sie gehen direkt zu Johannes, dem Täufer. Er ist ja der, nennen wir es einmal, Begründer dieser Bußbewegung und Taufbewegung. Er soll Antwort geben. Was in diesen Jüngern vorgegangen ist, wie sie hören, dass Jesus auch tauft und dass sogar viele Leute jetzt zu Jesus kommen oder dorthin, können wir nur erahnen. Vielleicht war es Enttäuschung. Denken Sie, unser Stern sinkt, der von Jesus steigt. Oder war es aufsteigender Neid vielleicht? Angst vor Verlust von Einfluss? Ja. Auf jeden Fall war geistliche Kurzsichtigkeit vorhanden. Sie haben einiges Wesentliches nicht verstanden, was Johannes die ganze Zeit gepredigt hat. Und Johannes gibt Antwort. Er sagt, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Das gilt vielleicht auch allgemein. Wir können uns nicht das Leben verlängern, wir können uns nicht das Leben geben, wir können viele Dinge nicht machen. Aber im geistlichen Bereich gilt es im Besonderen, kann nicht einer auftreten und sozusagen den Geist und die Vollmacht sich aneignen und dann himmlische Dinge mit Vollmacht predigen. Es hat zwar viele Leute gegeben, die ganze Völker hinter sich hergezogen haben, aber das waren keine geistlichen Zielrichtungen dann und nicht wirklich segensreich in der Regel. Er sagt, er weiß das. Und dann gibt er so ein Wunder, sagt dann zuerst einmal, ihr seid selber die Zeugen, meine Zeugen seid ihr, ihr Jünger da, die ihr die ganze Zeit schon mit mir dabei seid, meine Jünger, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Sohn Gottes in Menschengestalt. Ich bin nicht das Gotteslamm. Ich bin nicht bereit und befähigt, für eure Sünden zu sterben. Ich bin nur ein lebendiges Hinweisschild. Ein Wegbereiter. Wir kennen Hinweisschilder. Jeder ist schon einmal auf der Autobahn gefahren oder die meisten nehme ich an. Und wenn da 2 Kilometer vor mir plötzlich so gelb blinkende große Anzeigetafeln sind, die vielleicht anzeigen, aus 3 Spuren werden 2 und aus 2 werden dann 1. Nur wo ich bin, sind immer nur 3 Spuren. Dann wollen wir dir auf was hinweisen und wohin führen, wo ich reagieren muss. Wenn ich nicht reagiere, sondern stur auf Spur 1, 2 oder 3 bleibe, die dann wegfällt, dann werde ich mich wahrscheinlich irgendwann unter einer Baggerschaufel in einer Baustelle wiederfinden oder sonst im Straßengraben wo. Also das endet nicht gut. Man muss und solche Hinweise, so versteht sie auch Johannes. Oder ja, er ist nur der Vorläufer, der hinweist auf einen anderen. Das war seine Haupttätigkeit und so hat er es auch gemacht. Und dann sagt er ein wunderbares Beispiel. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Könnte meinen, auch beim Johannes, nachdem er jetzt hört, zu Jesus gingen mehr, und bei mir werden die Leute immer weniger, ja, die da kommen. Selbst Jünger sind von mir gewechselt zu Jesus, dass er vielleicht depressiv wird oder traurig wird. Aber nein, er sagt, meine Freude ist nun erfüllt oder sie ist vollkommen sogar. Ich jubiliere innerlich. Ja. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, nehmt ihr auch das Bild vom Bräutigam und der Braut und vom Freund. Ja. Das ist nicht irgendein Freund, sondern das ist der Freund, den er beauftragt hat, bei den Brauteltern für die Braut zu werben, der die Braut irgendwie zuführt. Laut Werner de Boer, ihn hat er zur Werbung des Mädchens gesandt. Er hat das Ja-Wort der Brauteltern für ihn, für den Bräutigam, erlangt. Und er hat nun die Braut zugeführt. Und dann ist er am Hochzeitstag am Ziel. Ja? Und er freut sich drüber, wenn die beiden zusammentreffen. Und wenn er die Stimme des Bräutigams hört, wie der Bräutigam mit der Braut liebevoll spricht und umgekehrt. Ja? Es war ganz unnatürlich, selbst in unseren Tagen, wenn unsere Trauzeuge dann plötzlich sagen, die Braut gehört jetzt mir. Ja? Ich habe schon einmal gehört, dass es gibt ja nichts Neues irgendwie. Bei irgendeiner Hochzeit war die Braut, ist krankheitshalber nicht erschienen. Bei der Hochzeit. Sie ist plötzlich erkrankt. Ja. Kurzerhand hat sie der Bräutigam eine aus den anwesenden Damen genommen. Ja. So stand es in der Zeitung. Ich war nicht dabei. Okay. Aber, ja, wir müssen Ja, wirklich, ich habe das nicht erfunden. Die Tätigkeit von Johannes, dem Täufer, müssen wir uns auch so vorstellen, oder können wir uns so vorstellen, wie ein Postler, der die Briefe und Pakete zu den Empfängern bringt. Ja? Und was würden wir sagen, wenn der Postler auf einmal vor der Haustür steht und das Paket dann nicht hergibt? Sagt, das behalte mir jetzt ich. Und alle Briefe. Oder das andere Extrem, wenn er jedes Mal bei der Paketübergabe in tiefe Traurigkeit versinkt, weil er das Paket hergeben muss. Horst habe ich immer erlebt, wenn er fertig ist von seinem Rundgang, dass er froh war. Stimmt's? Ja, er nickt. Es stimmt. Und so ist er normal. Er ist glücklich. Und so ist auch der Johannes der Täufer glücklich. Jetzt. Er ist mit seinem Auftrag angekommen, zum Ziel gekommen. Er sieht es. Es ist die Übergabe. Und weil Johannes dieses Bild annimmt von Braut und Bräutigam, sehen wir, dass in dem Jesus ist der Bräutigam. Als Braut werden alle diejenigen bezeichnet, die ihn annehmen, die an ihn jetzt glauben, an Jesus, dass es da um eine Liebesbeziehung geht. Ja? Da geht es um tiefe Liebe und wachsende Vertrautheit. Ja? Als Reichsgottesarbeiter oder solche, die in der Gemeinde dienen oder Jesus nachfolgen, können wir daraus durchaus lernen, dass Jesus über alles, er muss wachsen. Wir dürfen abnehmen. Unser Ruf ist nicht so wichtig dabei. Viel wichtiger ist, dass Jesus aufleuchtet durch das, was wir machen, was wir tun dürfen, zu dem wir berufen sind. Es geht um die Ehre unseres Herrn. Er soll ganz groß herauskommen, und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann stimmt unsere Einstellung nicht. Ja, dann stimmt meine Einstellung nicht. Dann braucht es eine Korrektur. Johannes sagt, er muss abnehmen. Und zuletzt, wir haben es auch in diesem Anspiel etwas miterlebt, hat man ihm den Kopf abgenommen, gewaltsam. Aber es ist so, wenn die Sonne aufgeht, verblassen die Sterne. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ein schlauer Mensch, steht nicht in der Bibel, glaube ich. Es ist auch nicht so wichtig, dass man sich merken, wer vielleicht gepredigt hat. Aber wichtig ist das, wie groß ist dir Jesus geworden dadurch. Das ist wichtig. Ja. Der von oben kommt, der von oben her kommt, ist über allen. Und das ist der zentrale Unterschied überhaupt zwischen Jesus und alle anderen Menschen. Egal, wie gut das sind, egal, was sie wissen oder wie einfach. Da ist so ein Unterschied, und das heißt da auch, wer von der Erde ist, und wir sind doch alle von der Erde. Auch der Einstein war von der Erde. Und auch die Maria, die Mutter Jesu, war von der Erde. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet aus dieser Sicht heraus. Er redet von der Erde. Er kann gar nicht reden und was sagen, wie wenn er oben gewesen wäre im Himmel. Er war nicht dort. Er kann nur spekulieren vielleicht, uns was ausdenken, und darum gibt es auch so viele Religionen. Aber Jesus kommt von oben und er bezeugt das, was er da oben gesehen und gehört hat. Ist aus erster Hand, nicht aus zweiter oder dritter und nicht aus irgendeiner Überlegung heraus nur, sondern das oben. War seine Heimat oder ist seine Heimat? Da ist er zu Hause, wo wir noch nicht sind und wo keiner war. Selbst wenn wir blaues Blut hätten, wir sind immer noch von der Erde Und unser Denken geht immer nur aus dieser Sicht nur heraus. Darum ist es so wunderbar, dass der Sohn Gottes, dass er diese Erde betreten hat. Der vom Himmel kommt, der ist über allen. Über allen. Mag kommen, wer da will. Ja? Nur, man könnte jetzt meinen, aufgrund der Predigt von Johannes den Täufer, ich kenne den Zeitraum nicht, aber es hat fast alle Menschen erfasst. Ja. Man könnte meinen, da muss jetzt eine Willkommenskultur Jesus gegenüber entstanden sein, also wie es es noch nie gegeben hat. Es müsste ein Jubilieren sein und ein Aufschreien, aber das Wort sagt hier nüchtern und Johannes, das ist seine Erfahrung, sein Zeugnis nimmt niemand an, er relativiert es. Wer es aber annimmt, es gibt welche und es gab welche und es gibt heute welche und da sitzen viele herin, Gott Lob und Preis. Wer es aber annimmt, der besiegelt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Braucht Gott dieses Siegel von uns? Ich denke, es ist nur eine Bestätigung der Wahrhaftigkeit Gottes. Unser Leben ist ein lebendiges Zeugnis für das, dass das Evangelium wahr ist. Für das, dass Jesus wirklich lebt. Für das, dass er Herzen verändert. Dass er Neues schenkt. Dass er Frieden gibt. Dass er Leben gibt. Ja. Denn der, den Gott gesandt hat, wiederum Jesus, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Das heißt, Gott hat diesem Sohn, seinem Sohn, der Vater, den Heiligen Geist nicht nur so zeitlang gegeben und nicht nur so mit einem bestimmten Prozentsatz, sondern ohne Maß, voll. Ja. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Da gibt Gott, oder das Wort, was Preis, was innerhalb Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, am Fließen ist, am Wirken ist, Liebe. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Das heißt, wir dürfen alles von Jesus erwarten. Und Gott, der Vater, sitzt nicht beleidigt hinten, weil wir immer wieder Jesus nennen. Ja? Er hat ihm alles in seine Hand gegeben. Der Vater hat es so wollen. Das ist sein Wille und sein Wunsch, dass wir deswegen zu Jesus kommen. Es heißt dann auch später, wer an den Sohn glaubt, also wer an Jesus glaubt. Es heißt nicht, wer an Gott glaubt. Das ist zu vage. Es heißt dann nicht, wer an, weiß nicht was noch, sondern wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Jesus ist die zentrale Person. Jesus ist das Leben. Ja? Das kann jeder bestätigen, der Jesus in sein Leben hineinlassen hat. In ihm gibt es ein Lied, ist alles, was ich brauche. In ihm ist alles, was ich brauche. Ja? Liebe ohne Ende. Der Vater liebt den Sohn. Sohn und Vater lieben diese Welt. Wer an den Sohn glaubt, so ist das Letzte der Worte, die wir heute betrachten, der hat das ewige Leben. Das ist so schlicht auf der einen Seite. Und so weitreichend auf der anderen Seite. Der hat das ewige Leben. Ein Leben mit Gott in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Nie mehr getrennt von Gott. Nie mehr. Und das Leben an der Hand des Hirten, dieses Jetzt-Leben schon, nicht erst nach dem Sterben, sondern dieses Jetzt-Leben schon, an der Hand des Hirten, das ewige Leben beginnt schon jetzt oder hat begonnen für die, die an den Sohn glauben. Und das ist der gewaltige Unterschied, wenn ich das also sagen darf, zu dieser Wahl in England. 48% wollten in der EU bleiben. Es gibt übrigens schon eine Gegenbewegung. 2,5 Millionen oder was haben schon unterschrieben, dass man das wieder umändert. Also 48% wollten bleiben, 52% nicht. Kriegen diese 48% einen eigenen Stempel in den Pass und auf die Stirn, dass sie weiter EU-Bürger sind oder nicht? Nein. Auch die 48% müssen die Folgen tragen des Austritts, obwohl sie eigentlich dabei bleiben wollten. Sie kriegen. Und das ist der Unterschied. Gott könnte hergehen und sagen, in Österreich glauben, sagen wir mal, 10% an Jesus. Solange nicht 51% an Jesus glauben in Österreich, bleiben sie alle unter dem Zorn Gottes. Aber so ist Gott nicht. Er sagt, jeder, der glaubt, hat das ewige Leben. Jeder Einzelne. Gott nimmt jeden Einzelnen ernst. Er nimmt dich ernst und deine Entscheidung, deine Wahl. Ja? Und wenn alle um dich herum nicht mehr glauben, du bist ihm wichtig. Aber die Einladung steht für alle. Komm, komm zu Jesus und lebe ewig. Wähle Jesus, wähle ihn. Da gilt nicht das Mehrheitsprinzip. Gott sei Dank, da bin ich so froh drüber. Bin ich wirklich dankbar drüber. Wie ich drüber nachgedacht habe und das immer wieder gelesen habe. Herr, danke, wunderbar, preis sei dir. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du von oben gezeigt hast, was da ist, wie es sein wird, was wirklich zählt. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du deinen Weg frei gemacht hast, Herr Jesus. Haben es doch gesungen, gerade auch. Und das dürfen wir immer wieder singen. Und nicht nur singen, auch sagen, weiter sagen. Liebe ohne Ende. Ich freue mich auf die Evangelisation mit Ulrich Bazzani. Er hat auch etwas, was er sich nicht selber genommen hat. Die Gabe der Evangelisation. Ja. Aber er alleine ist nicht dafür zuständig. Wir dürfen auch weiter sagen, was Jesus uns bedeutet. Was er in uns bewirkt hat. Oder wir dürfen Jesus einladen in unserem Leben, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Gott wartet drauf. Und ein gravierender Unterschied. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, Glaube hat auch mit Gehorsam zu tun. Und das ist die andere Seite dieser Wahrheit. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, über dem bleibt der Zorn Gottes. Ob er es sieht, ob er das spürt, ob er das ahnt, ob er sich davor fürchtet oder nicht, das ist der Bestand. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Auch da gilt, ob er vielleicht in seinem Herzen im Moment nicht euphorisch ist. Aber wenn er an Jesus glaubt, hat er das ewige Leben. Geschwister, darüber dürfen wir uns gewiss sein. Das Wort Gottes sagt es. Aber wer nicht glaubt, nicht gehorsam ist. Bei dem läuft die Liebe Gottes ins Leere. Denn die Liebe Gottes braucht eine Antwort, ein Gegenüber. Gott liebt immer noch. Aber da ist keine Reflexion. Ja? Komm zu Jesus. Komm zu Jesus, lebe ewig. Es stimmt doch dieser Satz, in und mit Jesus wird alles gut, wenn man richtig anwendet. Nicht nur vordergründig, sondern für alle Ewigkeit. Komm zu Jesus, lebe ewig. Amen.